Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt das Thema Libyen. Täglich hören wir Nachrichten von einem Land, das im kompletten Umbruch steht. Wir beleuchten nun den religiösen Hintergrund dieses Landes, das fast 42 Jahre in fester Hand von Muammar al-Gaddafi war. Katrin Jöltschi hat mit Beat Staufer gesprochen. Er ist Publizist und Kenner Nordafrikas.
Beat Staufer, der berühmteste Fernsehprediger der arabischen Welt, Yusuf al-Qaradawi, hat eine Fatwa erlassen und damit eigentlich zur Ermordung von Gaddafi aufgerufen. Welche Wirkung hat nun dieser Aufruf?
Yusuf al-Qaradawi hat nicht nur die allfällige Ermordung von Gaddafi legitimiert, sondern er hat auch die arabischen Führer dazu aufgefordert, die Zeichen der Zeit zu erkennen und auf die Forderungen der Völker zu hören. Die Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit, nach Bekämpfung der Korruption, nach mehr Freiheit. Ich denke, die Fatwa, die Gaddafi direkt betrifft, die könnte bei religiös gesinnten Menschen in Libyen durchaus eine Wirkung zeitigen. Es könnte sein, dass ein Leibwächter beispielsweise sich legitimiert fühlt, wenn die furchtbare Abschlachterei weitergeht, dass er dann Gaddafi unter Umständen ermordet.
Generell, welche Rolle spielt die Religion in Libyen und bei diesen Umwälzungen?
Der Islam hatte anfänglich eigentlich eine geringe Rolle. Es war eine säkulare Revolution. Gaddafi hatte andere Ziele als eine Islamisierung der Gesellschaft. Mit der Zeit musste Gaddafi aber erkennen, dass der Islam einfach ein derart wichtiger Faktor ist in Libyen, dass er stärker darauf eingehen muss. Und er ist immer stärker auch bedrängt worden durch islamistische Gruppierungen, die ihn auch mehrfach versucht haben zu stürzen. Aus diesen Gründen hat sich Gaddafi immer stärker islamisch positioniert, hat versucht zu belegen, dass sein Regime auch islamisch sei. Und er hat sogar einmal, da war ich Zeuge, hat er in Mauretanien in einem großen Stadion ein Gebet geleitet, gewissermaßen als Imam aufgetreten.
Gaddafi hat die Islamisten bekämpft. Das waren für ihn eher Staatsfeinde. Trotzdem sagen Sie, hat er sich eher wieder islamischer gegeben. Welche Rolle konnten jetzt überhaupt die Imame spielen in Gaddafis Libyen?
Die Imame, die waren wie in ganz Nordafrika strikt kontrolliert. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Freitagspredigten dem Religionsministerium vorlegen mussten und auch Anweisungen erhalten haben von oben, was zu sagen ist und was nicht. Die Imame, die damit nicht leben konnten, die sind in den Untergrund gegangen oder sind ins Exil geflüchtet. In den letzten Tagen und Wochen sind aber ganz sicher Imame abgesprungen und haben sich auf die Seite der Aufständischen geschlagen. Die werden jetzt vermutlich in diesen Moscheen, wo sie predigen, werden sie höchstwahrscheinlich zum Sturz von Gaddafi aufrufen und riskieren dabei ihr Leben.
Die Freitagspredigt ist ja auch immer so ein Brennpunkt. Welche Rolle könnte eine Freitagspredigt jetzt in Libyen spielen?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass die Freitagspredigt der Anlass ist, an dem Menschen unbehelligt auf die Straße gehen können. Gaddafi kann den Menschen nicht verbieten, am Freitag und auch zu den anderen Gebetstagen und Zeiten in die Moschee zu gehen und nach den Freitagsgebeten vor allem und nach den üblichen Gebetszeiten kann es dann zu Demonstrationen kommen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Im Anschluss an den Moscheebesuch können Menschen demonstrieren.
Muammar al-Gaddafi zeigte schon früh Interesse am interreligiösen Dialog. Beat Staufer, war das jetzt bloß eine Inszenierung oder kann man ihn auch als interreligiöser Vermittler bezeichnen?
Ich glaube, Gaddafi hat da gewisse Verdienste. Es macht ja keinen Sinn, ihn jetzt einfach hundertprozentig zu diabolisieren. Gaddafi hat 1976 einen internationalen Kongress für den Dialog zwischen den Religionen einberufen in Tripolis und er hat sich damit eigentlich auch in Szene gesetzt als ein Präsident, der in diesem Kontext eine Rolle spielen will. Gewisse Stimmen sagen, er habe das propagandistisch ausgeschlachtet und er habe auch den Vatikan in einem gewissen Ausmaß über den Tisch gezogen. Aber immerhin hat Gaddafi keinen radikalen Islam vertreten, keinen fundamentalistischen Islam. Seine ärgsten Feinde waren ja die Islamisten, die ihn mehrfach versucht haben, umzulegen.
Gaddafi hat mit dem Vatikan diplomatische Beziehungen gepflegt. Es lebten auch zwischen 50 und 100.000 Katholiken in Libyen. Kann man sagen, dass in Libyen Religionsfreiheit herrschte?
In Libyen herrschte meines Wissens Religionsfreiheit für die Gemeinschaften, die dort lebten. Katholiken, koptische Christen, auch kleinere christliche Minoritäten, die konnten ihre Religion unbehelligt praktizieren. Ganz hart verfolgt wurden aber Libyer, muslimische Libyer, die zum Christentum konvertiert waren. Die mussten mit ganz, ganz harten Verfolgungen rechnen.
Der Bischof von Tripolis hat die Aufständischen verurteilt und damit eigentlich indirekt das System Gaddafi unterstützt. Wie muss man diese Haltung jetzt interpretieren? Geschah das aus purer Angst oder hat sich der Bischof schlicht verrannt?
Ich sehe da eine Parallele mit der Haltung des koptischen Patriarchen Chenouda von Ägypten. Der hat sich ja auch ziemlich stark auf die Seite des ägyptischen Regimes, auf die Seite Mubaraks geschlagen und wird heute stark kritisiert aus diesem Grund. Ganz ähnlich hat auch der Bischof von Tripolis mit dem libyschen Regime kooperiert, wahrscheinlich um seine katholische Gemeinde zu schützen. Aber er steht jetzt natürlich unter Beschuss, unter Kritik, weil er vielleicht mit dem libyschen Regime zu stark kooperiert hat.
Bert Stauffer, Nordafrika-Kenner und Publizist. Wir haben ihn gehört im Gespräch mit Katrin Uelci. Jetzt zum Thema Islamisten. Über sie wird seit der Jasmin-Revolution besonders heiß diskutiert. Radikale Islamisten melden sich lautstark zu Wort und auch der Chef der als gemäßig geltenden Ennahda-Partei ist zurückgekehrt in seine Heimat. Er und seine Parteigänger treffen auf eine tunesische Gesellschaft, die zwischen Staatsreligion und Laizismus balanciert. Die einen fürchten sich vor einem Gottesstaat, die anderen wollen den politischen Islam tolerieren. Hören wir einen Bericht von ARD-Kollegen Alexander Göbel.
Demonstrationen in Tunis wie jeden Tag. Diesmal sind es Frauen. Die meisten sind sehr modern gekleidet, tragen Jeans und T-Shirt, Röcke oder ein Business-Kostüm. So wie die Rechtsanwältin Soher Mahlouf, die die Mittagspause zum Protestieren nutzt.
Wir wollen, dass die Rechte der Frauen geschützt werden, dass Tunesien nicht ins Mittelalter zurückfällt, dass die Rolle der Frau in der Gesellschaft respektiert wird. Wir wollen in Tunesien keinen Gottesstaat. Wir wollen Demokratie.
Nein zu den Islamisten, nein zu Rashid Ghannouchi, steht auf dem Schild, das die Anwältin schwenkt. Ghannouchi, der Chef der Islamistenpartei Ennahda, war vor ein paar Wochen nach Tunesien zurückgekehrt, nach über 20 Jahren im Londoner Exil. Soher Mahlouf hätte es zu gern gesehen, wenn viele Frauen tatsächlich dem Facebook-Aufruf gefolgt wären, um Scheich Ghannouchi am Flughafen im Bikini zu empfangen. Um ihm klarzumachen, was für ein freizügiges Land Tunesien inzwischen ist. So aber lieferte Ghannouchi Bilder, die manche an die Ankunft des Ayatollah Khomeini im Iran erinnerten und vielen Tunesiern Angst machten. Völlig zu Unrecht, sagt Ajmi Lourimi, Sprecher der Ennahda.
Dieser Vorwurf, wir wären aufklärungsfeindlich oder fundamentalistisch, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Das ist ein ideologisches Argument. Ich würde sogar sagen, es wird einfach nur demagogisch gegen uns benutzt. Die Islamisten verlangen ganz einfach ihren Platz unter der tunesischen Sonne.
Die Ennahda-Partei will an den kommenden Parlamentswahlen teilnehmen und vergleicht sich gern mit der türkischen Regierungspartei AKP. Die habe schließlich gezeigt, so Ajmi Lourimi, dass Islam und Demokratie vereinbar seien, dass es in der Tat so etwas gebe wie einen salonfähigen Staatsislamismus.
Ich glaube nicht, dass Tunesien ein laizistischer Staat ist. Unser politisches System wurde all die Jahre von Ben Ali benutzt, um die Trennung zwischen Religion und Staat zu zementieren. Aber in der Gesellschaft spielt der Islam nach wie vor eine große Rolle. Um den Staat mit seinem Volk zu versöhnen, muss die Religion respektiert werden. Es geht um Werte, aber es sind auch die Werte des Islam, also Würde, Freiheit, Gleichheit. Übrigens auch die Gleichheit zwischen Mann und Frau.
Ennahda steht unter Druck, denn die Nerven liegen in Tunesien blank, wenn es um den religiösen Fundamentalismus geht. Vor kurzem wurde ein katholischer Priester ermordet. Anhänger einer radikalen Gruppe versammelten sich vor der Synagoge von Tunis und schrien antisemitische Parolen. Bars und Bordelle werden angegriffen und teilweise verwüstet. Mohamed Haddad, Professor für religiösen Dialog in Tunis, ist erleichtert, dass Ennahda sich inzwischen von jeder Form von Gewalt distanziert hat. Gegen eine islamistische Radikalisierung gäbe es für Tunesien nur eine Lösung, den mutigen Schritt nach vorne in eine pluralistische Gesellschaft. Mit Ausgrenzung erreiche man das genaue Gegenteil.
Das ist eine große Aufgabe. Aber wenn wir weiter so tun würden, als gäbe es die Islamisten nicht, dann würde dieses neue Tunesien sich nicht von der Diktatur unterscheiden. Denn ein Mann wie Ben Ali hat seine Macht darauf aufgebaut, dass er dem Westen gesagt hat, ich oder die Islamisten. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Tunesien den Beweis antreten werden, dass man einen radikalen Wandel hinbekommen kann, ohne in religiösen Fanatismus verfallen zu müssen.
Einen Bericht zu Tunesien haben wir gehört, einen Bericht von Alexander Göbel. Das Bistum Chur kommt nicht zur Ruhe. Vergangene Woche trat der Regens des Priesterseminars St. Luzi in Chur, Ernst Fuchs, zurück. Dann hat der Bischof des Bistums Vitus Huonder den umstrittenen Weihbischofskandidaten Martin Krichting zurückgezogen. Die Nachrichten aus dem Bistum brechen nicht ab. Hier die Meldungen von Antonia Moser.
Andreas Rellstab, der Generalvikar für Graubünden im Bistum Chur, hat seinen Rücktritt eingereicht. Er wolle damit seiner Entlassung zuvorkommen, die ihm Bischof Vitus Huonder angekündigt habe. Rellstab und Bischof Huonder seien in vielen Fragen unterschiedlicher Meinung gewesen. Er bedauere den Rücktritt, sagte Vitus Huonder, es sei ihm nicht klar, wo die inhaltlichen Differenzen liegen würden. Der Medienbeauftragte des Bistums Chur, Giuseppe Grazia, bestritt auch, dass der Bischof Generalvikar Rellstab habe entlassen wollen. Dies entspreche nicht der Wahrheit. Außerdem seien Generalvikar Rellstab und der zurückgetretene Regens des Priesterseminars, Ernst Fuchs, befreundet gewesen und hätten ihre Rücktritte als konzentrierte Aktion geplant. Weiter sei Rellstabs Verhalten intransparent gewesen. Rellstab widersprach, die Rücktritte seien nicht koordiniert gewesen und er habe den Bischof stets über seine Pläne informiert. Rellstab legte zusätzlich einen Brief von Huonder vor, in dem der Bischof ihn kritisierte und eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses vorschlug. Zwei andere Generalvikare haben auf die beiden Rücktritte in Chur reagiert und schlagen Alarm. Es seien zwei der besten Leute des Bistums verheizt worden. Die Generalvikare sorgen sich um die Zukunft des Bistums, wenn gute Priester nicht mit dem Bischof zusammenarbeiten könnten. Diese Aussagen wurden von 11 der 17 Dekane im Bistum unterstützt, die ihrerseits eine Stellungnahme veröffentlichten. Bischof Vitus Huonder will nun Rat suchen in Rom und die schwierige Lage in seinem Bistum mit dem Präfekten der Bischofskongregation besprechen. Letzten Dienstag ging in Genf die Sitzung des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen, kurz ÖRK, zu Ende. Die ÖRK-Leitung vertritt 560 Millionen Christen und Christinnen auf der ganzen Welt. Zum Abschluss der Sitzung äußerte sich der Zentralausschuss zu aktuellen Themen und forderte ein Ende der Gewalt in Libyen. Auch warnte die ÖRK-Leitung vor der Gewalt gegen christliche Minderheiten im arabischen Raum. Die Christen und Christinnen müssten vor Diskriminierungen geschützt werden. Bei der nächsten Vollversammlung im Jahr 2013 will der Ökumenische Rat der Kirchen Themen wie Gerechtigkeit und Frieden in den Mittelpunkt rücken. Ultraorthodoxe Rabbiner interpretieren die Unruhen im arabischen Raum als Zeichen für den Messias. In Israel spekulieren Rabbiner, dass diese unnatürlichen Dinge nur geschehen würden, weil der Messias bald komme. Andere Rabbiner meinen, dass Gott eingreifen wolle, weil die Menschen zu sündig oder zu stolz seien. Gott müsse auch intervenieren, weil die Tora zu wenig studiert würde. Als Gegenmittel für diese Unruhen müssten sich Gläubige in das Studium vertiefen.
Die Meldungen zum Schluss dieses Blickpunkts Religion. Redaktion Antonia Mose.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.